Schneid das raus.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hi Lukas.
Na Niklas, was geht? In deinem Nasalgang.
Mein Nasalgang ist bekloppt. Ja, keine Ahnung, Leute, es tut mir leid. Wir wollten eigentlich einen Q&A-Podcast heute aufnehmen. Den machen wir jetzt nächste Woche.
Ja.
Ich bin erkältet, also verschnupft.
Mit Rücksicht auf Niklas Kondition.
Ja.
Vor allem mentale Kondition.
Ja.
Körperlich habe ich recht großes Vertrauen in dein Durchhaltevermögen.
Ja, doch.
Als sehr um dein Leibeswohl bemühter Mensch. Aber ob du hier so einen 5-Stunden-Marathon durchhältst bei halbwegs klarem Verstand,
ja,
mit dem daran gekoppelten Getränke-Input auch, muss man sagen.
Ohne Scheiß.
Das scheint mir doch, also das können wir nicht machen.
Deswegen, also ihr müsst das wissen, ne? Wir nehmen diese Q&A-Podcasts, von denen es ja jetzt schon einige gibt, wirklich am Stück auf. Das sind One-Takes mit 3 Pinkelpausen so.
Ja.
Und danach ist man eh schon tot. Und
manchmal mit einer Zuckerzufuhrpause auch.
Ja, stimmt, gibt's auch. Ja. Gerade im Sommer.
Wie so ein Fahrradrennen eigentlich.
Ja.
Zwischendurch, weißt du, so hochdosierte Energiebetankung noch.
Ja, ja. Wir sitzen auch so auf alten Rennrädern, aber so Tour de France der 30er Jahre so.
Ja.
Ja.
Im Kopf, ja.
Ich habe letztens so eine kleine Kurzdoku gesehen über die Tour de France, damals in den Anfängen. Ich glaube, es waren wirklich so 20er, 30er oder so. Plus, minus, 5. Es war geil. Also die Leute sind da halt irgendwie mit ihren Rädern, völlig schwere Drahtesel und so, halt über diese Berge gepetzt und haben dann in so Lokalen immer kurze Pause gemacht und haben meistens Rotwein getrunken.
Ja.
So während der Fahrt, so haben sie einen Schluck Rotwein vom Fass des Hauses so und sind weitergefahren. Das war noch Tour de France, Alter.
Da lohnt sich so ein gelbes Trikot auch einfach. Sieht man wenigstens Rotweinflecken drauf.
Ja.
Oder ey, ist dieses vielleicht dieses Bergetappentrikot, das ist doch dieses
das ist das
weiß-rote, oder?
Ach so.
Oder ist das ein Sprinter-Ding? Das Sprinter ist das Grüne, glaube ich.
Alter, keine Ahnung, Mann.
Das ist alles, was ich weiß über die Tour de France. Das und Jan Ulrich.
Das war nur Halbwissen, was du gerade gesagt hast. Du weißt nichts.
Ja, genau.
Das waren Fragen, die
ich weiß schon, dass es diese Trikotfarben gibt für besondere Trikots, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtig zugeordnet habe. Egal.
Jan Ulrich, Alter.
Ja.
Ja.
Dings, wollen wir trotzdem anstoßen auf deine baldige Genesung, damit wir euch euren fabelhaften Fragen widmen können.
Ja, ich habe ja auch eine Teetasse heute. Alter Schwede.
Ah, ein Krug ist das.
Ja. Yogi-Tee. Auf dem steht: Das Morgen offenbart sich in deinem Wissen. Das Morgen. Ist nicht. Ja.
Nein.
Der Morgen? Das Morgen. Ein Morgen ist doch auch eine Landmaßeinheit.
Bestimmt, ja. Ja.
15 Morgen sind ein Sofa. Oder so, keine Ahnung, ist wahrscheinlich größer, ist eher so ein
britisches
Maß.
15 Morgen sind ein Abend.
Ja, ja, in Schottland. Gott. Ja, genau, deswegen verzeiht uns. Aber wir können das hier als so einen kleinen Heißmacher nehmen, so, weil wir haben eure Fragen schon gesichtet.
Ja.
Einige bereiten wir vor, manche nicht.
Ja.
Ist halt sehr viel auch.
Ja.
Und da sind wieder Goldstücke bei. Es wird ein formidabler Q&A-Podcast, das kann ich jetzt schon sagen.
Ja. Wir haben eine dreistellige Zahl an Fragen.
Ja.
was soll das?
Ja.
Aber ja, da haben wir ein bisschen was vor uns, darüber noch zu sprechen. Deswegen, ja, da brauchen wir ein bisschen...
Ja.
Kondition für.
Hört auf, uns noch was zu schicken nachträglich, wenn ihr das hier hört. So, Einsendeschluss war Palmsonntag, der ist vorbei.
Genau.
Nee, ohne Scheiß. Wir haben so viel. es wird gut, freut euch. Wir machen das nach Ostern irgendwie in der Woche.
Ja.
Schön.
Genau. Wir haben aber in der Zwischenzeit trotzdem was zu bereden, weil es sind ja ein paar Sachen passiert. Wir haben vor fast genau einer Woche gesprochen. Und es ist dazwischen eine Smackdown und eine Raw gewesen und die WrestleMania-Card ist auf einmal angeschwollen.
Ja, wie mein Nasenschleimhaut.
Genau.
Ja.
Das ist proportional. Jede weitere Match-Ansetzung, wahrscheinlich muss die erstmal durch die Nase wieder rauslaufen.
Ich habe gerade eben Nasenspray genommen. Wir können jetzt hier ungefähr 1:30 aufnehmen.
Ja.
Da müssen wir Ende machen.
Okay.
Vor allem, also jetzt gerade müssten dann wieder Matches von der Card runtergegangen sein. Das heißt, jetzt haben wir wahrscheinlich eine, Nase ist recht frei, 4 bis 5 Matchcard.
Es sind 12 Matches, stehen hier auf wikipedia.org.
Wo kommen die her?
Manche aus dem Kopf, andere möglicherweise aus anderen Körperöffnungen von zum Beispiel Triple H.
12 Matches schon. Okay, auf zwei Tage verteilt ist das dann gar nicht so viel. 6 am Tag.
Ja.
Ja klar, kommen vielleicht noch so 1-2 zu.
Gut, ich schätze mal, letztes Jahr hatte WrestleMania wahrscheinlich so 14, oder? So 7 pro Tag?
Ja, ich sag mal 5.
Ja. Liebe ich. Tatsächlich, 14 waren es, exakt 14. Also bist du mit, da kommen vielleicht noch 2 dazu, wahrscheinlich gar nicht mal so falsch.
Ja.
Aber es sind ja auch nur noch 2 Wochen bis zu dem Bums. Da kann mal langsam die Card fertig werden.
Das ist geil. Dann machen wir nächste Woche einen Q&A-Podcast. Dann könnt ihr den hören. Und dann machen wir die Woche drauf die Preview.
So ist es.
Und dann ist schon Mania mit Review und alles. Wir haben das alles schon im Kalender. Dieses Jahr können wir das wundervoll abdecken.
Yeah.
Ich habe noch an dem Tag, wo wir Mania Nacht 1 gucken, habe ich am Vorabend mein 20-jähriges Abi-Jubiläum in der Heimat.
Herrlich.
Das wird wild.
Du wirst also zerscheppert zum WrestleMania gucken kommen.
Ja, wahrscheinlich. Aber das sind zumindest immer die besten Reviews, wenn einer von uns zerscheppert ist, in was für einer Form auch immer.
Ja.
Ja,
ja, ist doch gut.
Gut, ey, reden wir heute noch ein bisschen über Raw, SmackDown, WWE, Shit, Mania, Vorausblick, bla, es sind ein paar Sachen passiert.
Ja, sag mal eine Sache, die passiert ist, über die du reden willst.
Gunther kam zurück.
Damit hattest du auch schon mal ein neues Match aufgedeckt.
Krass.
Fantastisch.
Ja. Das ist auch einfach jetzt ein Match schon, ne?
Ja. Es wurde direkt angesetzt. On the spot quasi.
Was ist die Geschichte dahinter?
Gunther kam zurück. Ist die Geschichte dahinter.
Ey, ohne Scheiß.
Ja.
Ich habe bis letzte Woche, bis zu unserem letzten Podcast, habe ich immer noch gesagt, so, ey Mann, das wird Gunther gegen Rey Mysterio. Er macht in seiner Retiring-Tour da weiter. Ja. So, offenbar hat Rey Mysterio noch keinen Bock zu retiren. So, jetzt packt er sich Seth.
Seth Rollins, ja.
Einfach so, und dann ist das ein Match.
Ja, also, ne, der in der besagten Episode von Montagnacht Rau sehr omnipräsente Paul Heyman stand da so im Ring herum.
Ja.
Und ein Adam Pearce kam heraus und sprach ihn wiederholt darauf an, ob er seine E-Mails denn öffnen würde und konfrontierte ihn mit der Nachricht, dass die Anklagen gegenüber Seth Rollins, der ja festgenommen wurde in Boston der Woche zuvor, fallen gelassen wurden. Und Paul Heyman entglitten kurz die Gesichtszüge. Und dann schob Adam Pearce noch hinterher, dass besagter Seth Rollins auch medizinisch geklärt sei.
Geklärt.
Ja.
Ja.
Und schon tauchte er auf und begrüßte Paul Heyman mit einem Stuhlschlag in den Rücken hinein.
Dass der Safe dann von Gunther kommt, ist wild. Hatte nichts damit zu tun, nichts mit zu Vision, zuletzt nichts mit Rollins. Einzige Erklärung für mich ist so, dass Gunther sich jetzt irgendwie denkt, so, ey, ich habe jetzt diese ganzen alten Säcke retired, so. Ich pack mir jetzt einfach irgendwie den nächsten Aktiven, der jetzt noch nicht so Legende ist, der aber irgendwie schon so ein bisschen blutet, so ein bisschen high, wittert Blut im Wasser, weil Rollins halt irgendwie von einer Verletzung kommt, öfter mal verletzt ist. Und jetzt irgendwie Rollins retiren will.
Ey, vom Ding her, wenn Gunther halt so ein bisschen Prizefighter ist, dann ist Seth Rollins in dem Moment, wo er für medically cleared erklärt wurde, der größtmögliche Gegner, den er sich angeln kann.
Ja.
Also ne, aus so der Reihensicht von ich, Günni, braucht den bestmöglichen WrestleMania-Spot, den ich noch kriegen kann, wenn hier keiner von euch Pissern an mich denkt.
Ja.
Okay. Dann schnappe ich mir halt den Seth, solange noch kein anderer zugeschnappt hat.
Ja.
Das ist ja wirklich so eine Minute vielleicht vergangen, seit er für available erklärt wurde.
Ja. So. Wie war Heymans Reaktion darauf? Hat man das gesehen?
Auf Gunther? Ja. Ne, Heyman war tot.
Der war tot wegen Stuhl? Ja. Und
ich weiß nicht, ob er noch wieder aufgewacht ist danach. Ich hab, weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Das hätte mich nochmal interessiert jetzt, weil keine Ahnung, weil ich mal, Heyman würde da grinsen oder so und hätte das geplant und Gunther wäre auf einmal ein Heyman-Guy. So,
ja.
Das wäre heftig. Dann könnte man da noch irgendwie ein bisschen was reinfüttern. So ist es halt wirklich random. Also ich mag diese random Ansetzung für sowas wie WrestleMania oder jedes andere PLE nicht.
Ja.
So, ich habe lieber gerne meine Stories. Ja. Hatten wir die letzten Wochen schon immer drüber gesprochen, so dass das an vielen Stellen, so abseits der großen Main Events, oft nicht so viel Substanz hat, was da gerade gebaut wird. Und das hier hat halt Stand jetzt erstmal gar keine Substanz. Vielleicht sagt Gunther nächsten Montag noch irgendwas wie, yo, das, was ich gerade vorgeschlagen habe oder so. Aber ey, ich glaube, das ist einfach nur ein Match for the match.
Das ist wahrscheinlich einfach ein Match for the match. Man kann da schon noch Sachen reinpacken, ne? So ist es nicht. Also jetzt mal völlig abgesehen von dieser Heyman gegen Rollins Nummer. So. Nee, Heyman ist tot. Ich guck gerade nochmal nach.
Schon wieder, ey. Er ist immer tot.
Ja.
Wie oft er abtransportiert
der wird. Der guckt so ein bisschen hoch und sieht Gunther dann weggehen, aber man hat keinen Blick auf Heymans Gesicht.
Gut, dann ist es nicht gewollt, dass Heyman da irgendwie seine Finger im Spiel hat.
Vermutlich nicht.
Ja.
Das wäre auch vielleicht etwas sehr visionär gewesen. Ja. So wie Heyman sich auch verhalten hat mit dieser E-Mail und wie er dann auch dieses natürlich wusste ich das, dass die Charges gedroppt wurden und so.
Ja.
Ne?
Ja.
Also man kann da schon was reinlegen, wenn man ein bisschen Zeit hätte, weil vom Ding her, also wenn Seth Rollins, und das tut er im Moment halt aber gar nicht, aber wenn Seth Rollins damit käme, dass er der ursprüngliche Vater des Gedankens Division ist, dass er immer noch dieser Typ sein will, der das Business nach vorne bringt und in die Zukunft führt. Ja. Ne? Das war ja mal der Hintergedanke von Division, so mit Seth Rollins als Speerspitze.
Ja.
Wenn das noch so wäre und noch aktuell wäre, dann, ich habe das ja auch immer herbeifabuliert als ein mögliches Aufeinandertreffen mit John Cena, der dasselbe als negativ ja zwischendurch in seiner Heel-Phase sich ans Revers geheftet hat. Ey, Gunther tritt ja im Moment auch mit so einem ähnlichen Ding auf und sagt, ey, Leute, es ist Zeit für eine Wachablöse, die ganzen alten Säcke müssen mal in Rente geschickt werden, ich bin halt, wo es lang geht, so. Und Seth Rollins ist zwar noch keiner von diesen alten Säcken, aber er ist halt jemand, der ihm mehr oder weniger Konkurrenz um diesen Gedanken von, wie gestalten wir die Zukunft, macht.
Mhm.
So, das könnte man mir schon erzählen. Und dann stehen Gunther und Seth Rollins ja schon für unterschiedliche Herangehensweisen an das Ganze. So, Gunther knallhart über den Ring, so, die Matte ist heilig.
Ja.
Und Seth Rollins schon als Politiker und Intrigant und Architekt. So,
ja.
Also hier clasht schon was, das kann man schon erzählen, so ist es nicht. Ja, aber ist auch nicht mehr so viel Zeit.
2 Wochen, ja. Ja, okay, müssen wir Montag abwarten.
So ist es.
Was Günni da so sagt.
Günni.
Ja. Schön.
Ja, warten wir mal ab. Warten wir mal auch ab, was Seth dazu sagt, was ihm widerfahren ist.
Ja.
So, also, ne, ist ja auch eine blöde Situation. Du kommst so zurück zur Arbeit, nachdem du von einer Anklage freigesprochen wurdest und kannst erstmal deinen erklärten Erzfeind so zur Rechenschaft ziehen. Ja, und dann kommt jemand anders und würcht dich erstmal bewusstlos.
Würcht dich weg, ja. Well.
Well.
Ey, generell, ich habe das in der letzten Episode gesagt, sehr viel Brutalität. Sehr viel Stumpfheit in diesem Mania-Aufbau.
Das gefällt dir ja eigentlich.
Das gefällt mir eigentlich. Ja. Genau, das Schöne im Simplen liefert man. Gerade so, ne? Oberfemi und Lesnar haben wir letztes Mal sehr viel drüber geredet. Können wir auch jetzt nochmal drüber reden. Die trafen auch nochmal aufeinander. Raw war im Madison Square Garden.
Ja.
So, ist immer eine heiße Crowd da.
Ja.
Die sind schon immer drauf, die sind schon immer krass irgendwie. Lass mal bitte über Cody reden. Mich würde sehr interessieren, was der Auftritt von Stephanie McMahon mit dir gemacht hat. So, das war ein Opening-Segment, glaube ich, ne?
Das war das Opening-Segment, ja, von Raw, ja.
Was ist los, Alter? Cody steht da und labert ein bisschen und dann kommt Steph Math raus.
Ja.
Ding-Dong-Song oder was?
Ach doch, stimmt.
Das ist nicht,
nee,
so,
war das Ding-Dong-Dings nicht bei... Nee,
die hat so einen komischen Theme-Song die ganze
Zeit,
also ihr Leben
wirklich
lang.
Der ist wirklich weird.
Ist wirklich weird.
Ja.
Passt irgendwie auch gar nicht mehr zu ihrem Standing aktuell. Egal.
Ja.
Jedenfalls, Stephanie war da und labert ein bisschen Cody voll so und erzählt Cody, wer Randy Orton ist. was erstmal für mich so lächerlich ist. Weil wer kennt denn Randy Orton besser als Cody? So.
Weiß ich nicht, wie gut die sich kannten in der Zeit, in der Cody nicht mehr da war, in der Randy aber noch da war und Stephanie auch.
Genau, also, der Orden, den Cody jetzt herbeibeschworen hat.
Ja.
Wir sprachen darüber. Das ist halt der Orden, der halt sehr an den Orden erinnert, als Cody Rhodes noch unter ihm war.
Ja.
Als Schüler.
Ja.
So, deswegen interessant. Was sollte das Segment? Was war das?
Was war das? Okay, gehen wir rein in Cody und Randy, weil Randy hat ja zwischendurch auch noch Sachen gemacht, zu dem kommen wir gleich auch noch.
Das Smackdown, stimmt.
Aber Steffi, ja, dann kommt auf einmal die soon-to-be Hall of Famerin Stephanie McMahon da raus. So, die wird ja jetzt beim WrestleMania-Wochenende auch in die Ruhmeshalle eingeführt. Und konfrontiert Cody einfach so mit, weiß ich nicht, so einem gut gemeinten Rat, aber irgendwie auch schon mit der Strenge einer Mutter.
Ja.
Auf so eine Art. Weißt du, was ich meine? Also es ist jetzt nicht so, also sie sagt zwar, sie kommt mit guten Absichten, aber am Ende kriegt er halt eine scheiß Ohrfeige.
Ja.
So, und schon ein paar wirklich ernste Worte. So, sie beginnt das ja dann doch recht weich einzufliegen, ihre Warnung, so, und wird dann aber am Ende doch deutlich. Und ist aber auch am Ende zufrieden mit sich. Also sie beendet das ganze Segment dann ja schon lächelnd. So.
Ja, voll.
Und ich glaube, das Wichtigste, was sie sagt, ist, du kannst diesen Randy Orton nicht besiegen.
Ja.
Dieser Cody Rhodes kann diesen Randy Orton nicht besiegen. Und das ist für den Helden Cody Rhodes wahrscheinlich der wichtigste Satz, so, weil damit dann sein Gegner groß gemacht wurde. Das ist das eine Wichtige, was Stephanie McMahon hier getan hat.
Ja.
Nicht, dass man Randy Orton groß machen muss, aber Randy Orton hat sich halt nicht unbedingt mit Siegen überhäuft, die letzten Monate, Jahre sogar.
Ja.
Cody hingegen schon. So. Rumble-Winner, Mania-Headliner mehrfach und so. Der hat halt, jetzt zuletzt waren ein paar Niederlagen, aber Titel gerade zurückgewonnen von einem starken Drew McIntyre. So, der ist halt auf einem Run und Randy Orton nicht. Deswegen sind solche Worte von Stephanie McMahon schon nicht unwichtig. So. Aber ich frag mich und ich frag damit dich, wie ist es denn um die Glaubwürdigkeit von Stephanie McMahon hier bestellt? So.
Er hatte was Sneakiges an sich irgendwie. Die war nicht so klassische Face-Steph der letzten Jahre, wenn sie mal rauskommt, irgendwie ein Saturday Night's Main Event promoted oder so.
Mhm.
Das war sie nicht. Sie hatte schon wirklich so ein bisschen wieder dieses Evil-artige so in ihren Worten, in ihren Blicken. Sie hatte eine Agenda so. Sie wollte irgendwas. Deswegen es war sehr kryptisch. Es war nicht klar, was sie will. Will sie ihn pushen? Will sie ihm wirklich helfen? Will sie ihn verunsichern? So, ist sie auf der Seite von Orton? Ist sie will sie wirklich das Beste für Cody Rhodes so und ihn pushen damit? So, was ja auch die Strenge einer Mutter oft zum Ziel hat.
Mhm.
Ey, ich weiß nicht. Es war sehr überraschend, das Segment für mich, und es war sehr nicht immer unbedingt schlüssig für mich, was da so passiert ist. Ich habe diese Ohrfeige ein bisschen als zu übertrieben empfunden, so nach dem, was da gesagt wurde. Die haben halt über ihre Feder geredet, so, was halt auch grundsätzlich interessant ist, so, ohne halt Vince zu nennen. Ging es schon um ihn, so, ne?
Ja.
Stephanie sagte irgendwie, hey Cody, du bist nicht dein Vater, so. Und Cody sagt, hey Stephanie, du bist auch nicht dein Vater, was auch echt weird wäre, wenn sie ihr Vater wäre. dann haut sie ihm irgendwie eine rein, so. Ich weiß, das ist so eine Wegschelle war das irgendwie anscheinend. Und dann gab es halt noch diese eine seltsame Situation, die mich halt tatsächlich irritiert hat, dass Stephanie weggeht und Cody sie recht rabiat festhält am Arm.
Und wieder umdreht, ne?
Und so umdreht.
Mhm.
Das ist schon für ein Babyface auch ein komischer Move.
Mhm.
Also generell ist es ein komischer Move, wenn eine Frau weggeht, sie fest am Handgelenk zu greifen und umzudrehen.
Ja.
Also egal, wer das macht so. Und wenn das eines der Top-Babyfaces der Company macht, ist das irgendwie kein cooles Zeichen so.
Mhm.
Weird, sollte er lassen, finde ich. War nicht cool. Ich habe es nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. So, ich finde aber, diese ganze McMahon-Intervention hier drin, könnte so ein Spice-Up sein. Also, dass man jetzt irgendwie nochmal Gedanken reinbringt, hey, ist irgendwie Vince jetzt irgendwie dieser Anrufer, mit der mit Randy Orton immer telefoniert oder so?
Oder ist es Steph?
Ist es Steph, ist es Triple H? So, Triple H wird keinen Sinn machen, weil Randy Orton sowas sagte letztes Mal wie, ja, wir sehen uns dann bald.
Ja.
Also Triple H hängt halt die ganze Zeit in Gorilla-Position rum so.
Ja, an dem muss er vorbei.
Ja, ja, eben. Also, aber Vince wäre halt mega krass, glaube ich nicht dran.
Nein.
Würde sehr, sehr, sehr blöd sein.
Auch so, wie sie seine Nennung halt umschifft haben jetzt bei der Episode. Also es ist ja nicht nur so, dass Cody einfach nur gesagt hat, bei allem Respekt, du bist auch nicht dein Vater. Stephanie McMahon hat ja sogar gesagt, als sie reinkam, so, ey, Madison Square Garden, wir sind hier in dem Haus, das mein Großvater aufgebaut hat, so groß gemacht hat. Kann man drüber streiten. Aber da hat sie ja nicht unbewusst sicherlich eine Generation übersprungen bei ihrer eigenen Legacy. So.
Ja.
Ich gehe das mit dem Spice-Up schon mit. Ich finde das Kryptische daran gut. Ich finde interessant, dass wir diesen ganzen Weg in der Fehde Cody gegen Randy Orton eben nicht über die persönliche Beziehung der beiden gehen. So. Das hat Cody in dieser Promo, das war wiederum wahrscheinlich das Wichtigste, was er selber gesagt hat, sofort abgeräumt, ne? Hier geht's nicht um irgendeinen Lehrer-Schüler-Scheiß. Ich bin schon lange nicht mehr der Schüler von Randy Orton. Mhm. Ich war Randy Ortons Babysitter, so.
Stimmt,
In seiner schlimmsten Phase sozusagen.
Ja, eine besoffene, wo rumhing und so, ja.
Ne? Also, das ist, fand ich wichtig, so, dass er direkt sagt, so, nee, also Augenhöhe haben wir schon lange mal erreicht. Ich bitte dich, guck dir an, was ich erreicht habe in diesem Business, so. Finde ich gut, finde ich wichtig für Cody.
Ja.
Aber dieses Kryptische und dieses wir wissen nicht, was sie eigentlich will, gerade weil Stephanie McMahon so lange nicht da war, macht es für mich schon interessant. Das macht es für mich schon interessant, weil dass dieses Beziehungsthema, was zwischen Cody und Randy ja eigentlich sehr klar ist, ne, wenn man diese Schüler-Zögling-Sache gehabt hätte. So normalerweise ist ja auch der Lehrer froh drum, wenn sein Schüler ihn irgendwann übertrumpft. So, das ist ja ein Beweis dafür, dass du es als Lehrer gut gemacht hast und so.
Ja.
Und das viel interessantere Spannungsmoment, finde ich, ist jetzt halt dieses Fragezeichen von, wer hat eigentlich die einflussreichere, größer währende Legacy hier gerade? Wer hat die besseren, wenn du so willst, Verstrickungen in die mächtige Familie hinter WWE? So, weil das sind die Levesque McMahons halt. Hm. Vince hin oder her, so. Stephanie McMahon ist immer noch, neben baldiger Hall of Famerin, die Tochter von dem, der den Laden groß gemacht hat, die Enkelin von dem Typen, der dieses Business groß gemacht hat, und die Frau von dem Typen, der jetzt gerade kreativ die Zügel in der Hand hält. So, das ist halt einfach eine mächtige Person. Und Randy Orton und Cody Rhodes sind beide durchaus so politische Figuren, hinter den Kulissen von ihrem Standing und auch ihrer Wahrnehmung, so welche, die hochgehalten werden. Aber wer ist denn jetzt gerade derjenige, der den besseren Draht hat? So? Ich find das schon eine interessante Intrigeebene in dem Spielchen.
Intrigeebene? Ja. Ich auch. Ja gut, nehmen wir es als Spice ab.
Ja.
Und schauen wir, ob noch irgendwas passiert. Ob Triple H vielleicht nochmal was dazu sagt oder so. Weiß man nicht. Ist ja auch mit beiden sehr verbändelt.
Vor allem dieses selbstgefällige Lächeln von Stephanie McMahon, als Cody Rhodes rausgeht. So.
Ja.
Ein Ding noch, er hat sie ja so rabiat festgehalten und so und dann auch sehr ernst angeguckt, so, um dann Danke zu sagen. Das waren ja seine letzten Worte, waren wirklich dann Thank you, ne? Also, das trotzdem, bin ich bei dir, ein weirder Move, so.
Ja.
Aber es ist ja auch kein fremder Mann zu einer ihm fremden Frau. Sondern wir sehen in dem Gespräch schon, es gibt eine Vertrautheit zwischen den beiden.
Ja.
So wie die miteinander umgehen. Trotzdem ist das, kann man das schon als eine grenzüberschreitende Geste von einem Cody gegenüber einer Stephanie McMahon sehen. So, ich finde das auch nicht cool, egal wie vertraut man miteinander ist. So.
Ja, du hältst keinen fest, einfach so, ja.
Macht man einfach so nicht, aber trotzdem. Also, dass er das macht, um dann eben mit einem sehr ernsten Danke zu enden, und Stephanie dann grinst, das wirft Fragen einfach auf und Spannung.
Ja. Ja, und Orton bei SmackDown dreht halt weiter durch irgendwie.
Ja.
Kickt Leute weg und so. Also der ist, ja, Ja, schon wild, hat sich Jelly Roll RKO'd.
Orton gibt sich gefühlt Mühe, als Heel anzukommen.
Ja.
Weil die Leute feiern es halt immer noch ab. Der kann noch so sehr sagen, scheiß auf euch alle.
Ja.
Ich will, guck auf meine Legacy, ich gewinne meinen nächsten Titel. So, und wer mir im Weg steht, Nee. Leute wollen das halt, genau das wollen Leute halt sehen, so. Ja. Und da kann Randy Orton noch so sehr Matt Cardona 10 Minuten lang einfach nur schmucklos auseinandernehmen. Es war ja wirklich alles andere als ein ansehnliches Match. Es war langsam träges Malträtieren, so.
Ja.
Aber Randy bleibt halt Randy und Leute wollen genau diesen Randy haben, so.
Ja, ich weiß. Wer dazu noch mehr hören will, höre unsere letzte Episode. Da haben wir über die Chance für Orton geredet, was es mit Cody macht und so weiter. Ja. Hat sich nichts dran geändert?
Nee.
Bisher?
Gar nicht.
Ja. Ja, schon lustig.
Der Mutterbeleidiger Jelly Roll ge-RKO'd. Ohne Face Move eigentlich.
Ja, es wird Zeit, ja. Echt. Jo, okay.
Mein Beileid gilt übrigens Kid Wilson. Ist nicht okay.
Das ist wirklich nicht okay.
Es ist wirklich nicht okay. Das
kannst du nicht machen.
Das kannst du wirklich nicht. Das ist nicht in Ordnung.
Das war wirklich ein normales Match. Ne?
Ja, es ist nicht in Ordnung.
Ja.
Das ist wirklich nicht in Ordnung.
Ja.
Scheiße, Mann.
Kid Wilson wird gestärkt da rausgehen.
Schon?
Auf eine Art.
Ja. Trotzdem. Irgendwelche toxischen Männer haben darüber entschieden, dass Jelly Roll gegen ihn gewinnt. Das ist nicht okay. Naja.
Ja.
So, haben wir das auch abgehakt.
Ja.
Gibt noch mehr Matches auf der Card.
Ja, ich glaube dir immer noch nicht, dass es aktuell 12 sind.
Bei Wikipedia stehen 12.
Ja.
Ja. Wir haben 3 jetzt so angesprochen. Seth Rollins gegen Gunther. Wir waren ganz kurz bei Obafemi gegen Brock Lesnar. Ey, da können wir nochmal kurz reingehen, aber eigentlich ist da nichts passiert, außer die Erinnerung daran, was zuletzt passiert ist.
Ja.
So, also zwar haben die sich nochmal getroffen, aber auch nicht mit mehr Inhalt als zuvor.
Ja, ja. Was da völlig okay ist, weil, ja, wie gesagt, ich habe das letzte Mal ausgeführt, ich liebe die Schönheit in der Einfachheit.
Ja.
Es ist perfektes Wrestling-Booking von zwei Dudes, so. Der eine Veteran, der eine Newcomer. Ey, Mann, dieser Pop für Femi, als der rauskam, ne?
Leute.
Im MSG, das ist wirklich nicht normal. Also,
nein.
Ich weiß nicht, außer Trick Williams oder so, hätte da niemand einen größeren Pop bekommen aktuell.
Vor allem kriegt Obafemi diesen Pop, glaube ich, in dieser Form, eben weil auf der anderen Seite Brock Lesnar steht. Ne? Also allein da funktioniert dieser Plan,
ja,
Obafemi overzubringen,
ja,
über Brock Lesnar halt total. Weil Leute wissen, ey, mal abgesehen davon, dass sie Obafemi eh schon cool fanden, der trifft halt auch auf Brock Lesnar und bisher hat er halt einfach die Oberhand gegen Brock Lesnar. Das stachelt ja nochmal extra an und Leute feiern das einfach hart ab. Also es ist top.
Die Oberhand, ja.
Ja, stimmt. Ja. Also
ja,
das geht einfach derbe auf, ne? Leute wollen genau diesen Clash sehen, so.
Es ist unglaublich. Also wie, der Typ ist da ja erst für 2 Kaffee oder so bisher, ne? So im Main Roster und die Präsentation ist einfach rundum geil, ne? In jeder Facette. Wie gesagt, habe ich letztes, ja, Mal ausgewählt. Man macht alles richtig mit ihm, ne?
Ja.
Vom Licht, von den Gesten, die er macht. So erwachsene Menschen machen diesen Gang auf ihrem Sitz mit.
Ja.
So, wenn er reinkommt. MSG ist eine harte Crowd eigentlich so, aber die hat er ja wirklich so um den Finger gewickelt und der macht dafür nicht mal Crowdwork. So, nee, ne? Er macht einfach sein Ding. Er hat, ja, diese Augen waren ja die ganze Zeit auf Lesnar. Und dann musst du auch in so einer Szene jetzt irgendwie 2 Mal auch informieren, du musst auch gar nicht mehr unbedingt viel mehr machen, so. Was man jetzt gemacht hat, ist halt nochmal zu zeigen, dass Lesnar ihn jetzt ernst nimmt. So,
ja,
ne? Lesnar kam in Ringgear raus, das erste Mal, so, und hat sich da halt dann auch irgendwie sehr ernst präsentiert, sehr angefressen auch, mit einer Dringlichkeit verlangt, dass er rauskommt, hat Heyman das Mic weggerissen, so. Sieht wirklich in Topform aus, so.
Das ist wichtig, ne? Also,
ja,
dieser Lesnar sieht auf wirklich so aus wie peak gefährlich Lesnar.
Ja.
So, ja.
Es ist crazy, wie, ja, wie der aussieht, so wie der drauf ist.
Ja.
Und dann kommt halt Obafemi und sieht halt nicht weniger krass aus, wenn er vor ihm steht. So, ne?
Ja.
Holy shit Chance und sowas. Das ist einfach ein so stumpfes wie schönes Aufeinandertreffen. Das wird auch nächsten Montag nochmal passieren.
Ja.
So, es gab eine kleine Sache, die mich genervt hat an dem Segment. Wirklich eine Sache, der Rest ist alles perfekt so. Nämlich, dass Obafemi Adam Pearce weggeschubst hat. So, also richtig gegen die Barrikade. Also Pearce hat einen Bump genommen.
Ja.
So, ne, hat nachher noch seine Rippen gesellt und so. Das finde ich ein bisschen krass, dass das keine Konsequenzen hat. Weil das letzte Mal, als das vor ein paar Wochen passiert ist, mit Drew McIntyre, gab es halt wirklich Konsequenzen für den Täter. So. Und Obafemi darf das einfach so machen. Das war ein bisschen unnötig, fand ich.
Ja, verstehe ich. So. Aber Drew ist halt auch Wiederholungstäter, ne? So.
Wieder,
muss man ja fairerweise sagen. Der hat ihn provoziert über Wochen hinweg und so weiter und so fort. Ja. Ist, glaube ich, eine andere Nummer als das. So. Aber ich verstehe, was du meinst.
Weil es war halt nicht nötig, fand ich.
Ja.
Vielleicht, wenn du Securities wegbumst.
Ja, aber gleichzeitig ist es halt schon so, ich finde, also ich verstehe, wo du herkommst, aber ich mag es eigentlich, weil es den Fokus von Obafemi auch nochmal untermauert. So, dem geht's da halt, also weißt du, das ist so, egal wer mir da jetzt im Weg steht, ob das halt mein fucking GM hier ist, der mich im Zweifelsfall dafür, der denkt nicht darüber nach, ob der gefeind werden könnte, weil er jetzt gerade den GM wegschubst. So, der will, dass Leute aus dem Weg gehen, wenn der zu Lesnar geht, weil es jetzt darum geht, wer letztendlich der größere High im Swimmingpool ist. So.
Ja.
Weißt du? Ja. Scheiß drauf. Ich finde es passt. Ich finde es passt. Ja, doch, ich finde es passt.
Ich finde es frech.
Ist okay. Ja. Ist okay, ja. Verstehe ich.
Ey, wenn ich dieses Match so sehe, auf deiner sogenannten 12-Matchcard,
ja.
Ich glaube, ich würde damit Mania eröffnen. Ich würde das, glaube ich, als Opener machen für Mania. So einfach geil. Nacht 1, Opener, Obafemi kommt raus. Leute drehen durch.
Mhm. Guter Gedanke. Ja. So. Ja, guter Gedanke.
Einzige, was da ein bisschen gegen sprechen würde, ist, dass es halt Tageslicht ist. Obafemi kommt im Dunkeln schon sehr geil.
Das stimmt.
Mit seinem Licht und so.
Aber diese sind Leute wir Open Air bei Mania?
Boah, Las Vegas, keine Ahnung. Wüste, Sonne.
Ja.
Das muss ja offen sein. Über diese Arenen, die da haben für Mania, da kannst du ja kein Dach spannen, oder? Geht das?
Doch.
Ja,
ja, ja schon.
Also ist solche Dächer, Alter.
Ist im Allegiant Stadium.
Wann ist
das
denn
hat Dach? Ein komplettes Dach, wenn man will. Das kann, ja.
Wann ist denn Dachbau so krass geworden? Mein Opa hat eine Dachbaufirma gehabt. Ich glaube nicht, dass der so ein Dach hätte bauen können.
Ja, als man diese crazy Riesenarenen gebaut hat, die halt auch einfach wetterfest sein müssen, damit du da mehr Scheiß drin machen kannst.
Als wenn da Niederschlag ist in Las Vegas.
Ja, aber es sieht für mich so aus, als könnte man das zumachen. Aber ey, keine Garantie auf dieses Halbwissen. So.
Ja. Diese Arenen, ey.
Ja.
Das Mania ist ein bisschen... Ich habe heute so ein bisschen über mein Gesamtgefühl für Mania nachgedacht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Road to WrestleMania mir dieses Big Event Feeling nicht so gibt. So, dann habe ich mal überlegt, warum das so ist. Und das liegt auch so ein bisschen an diesen ganzen anderen Superlativen und dazu gehören auch irgendwie fette Arenen und so. Weiß nicht, so vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, da war halt WrestleMania wirklich halt immer in einem Riesending, während halt andere Pay-per-Views in normalen Arenen waren, so, weißt du? Und heute hast du halt irgendwie in Saudi-Arabien so ein WrestleMania-artiges Stadion und sonst wo finden Sachen statt und es WrestleMania hebt sich nicht mehr so ab von der Präsentation, finde ich, wie von vielen anderen
Events. SummerSlam auch zwei Tage zum Beispiel, auch große Arena.
Genau. Ja. Ich glaube, das macht ein bisschen was irgendwie so. Und das Superlative immer ausgesprochen werden. The biggest irgendwas, the largest, the most bla bla bla. So, weißt du?
Ja.
Ein bisschen schadet WrestleMania. Der Gigantismusanspruch von WWE über das ganze Jahr schadet WrestleMania ein bisschen, finde ich.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich auf eine Art. Auf eine andere habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe, to be fair, über so Sachen wie zum Beispiel jetzt Obafemi gegen Brock Lesnar, das fühlt sich für mich riesig an. So. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das jemals bei einem anderen Event stattfinden könnte, außer da. So. Ja. Auch nicht Saudi-Arabien.
SummerSlam vielleicht.
Das will was heißen.
Ja.
So, wie Cody gegen Randy jetzt läuft, seitdem klar ist, dass es läuft, fühlt sich das für mich auch riesig an. So, hat für mich Roman Reigns gegen CM Punk halt überholt, vom Gefühl her.
Oh, echt?
So, ja, schon letzte Woche aber, als wir darüber sprachen.
Interessante Überlegung, ja.
So, und allein das, weißt du, dass ich diese drei Matches so fett anfühlen, das macht schon was. Also ich habe schon voll so ein WrestleMania-Feeling. Auch so ein paar andere Matches. Ich will jetzt keine anderen sagen, weil ich dich noch daran verzweifeln sehen will, die aus deinem Gedächtnis zu poolen.
Ich glaube, es gibt aktuell 4 Matches für Mania.
Also es gibt schon so ein paar andere Sachen, bei denen ich mir denke, ja, das ist schon eigentlich die Bühne, die man dafür nimmt. Ey, da ist auch total viel Zeug dabei, wo ich das genau nicht finde.
Ja.
Aber diese drei geben mir das schon. Die geben mir das schon.
Ich bin vielleicht so ein Einzelfokus-Ficker. So in der Hinsicht, dass
EFF,
ich
ja, kennt
ja,
man.
Ja, dass ich es mag, wenn da die eine Larger-than-Life-Story ist.
Ja.
Wie das jetzt bei Roman Reigns gegen Cody Rhodes vor, weiß nicht, 2-3 Jahren war.
Ja.
So, stimmt. Weißt du, und mit ja. The Rock da drin und so. Ich glaube, dass, wenn da so die eine super fette Story ist, dann gibt mir das dieses Feeling auch inhaltlich.
Mhm.
Und jetzt ist es jetzt ein bisschen aufgeteilt auf so 2-3 Matches. Ja.
Genau das, und ich habe halt tatsächlich, deswegen, wenn ich so drüber nachdenke, im Vergleich zu den Vorjahren, ne, wo wir halt sowas wie Finishing the Story hatten und sowas,
ja,
fühlt sich dieses WrestleMania, und man darf nicht vergessen, es ist ein Arc von Verletzungen heimgesuchtes WrestleMania.
Ein Arc!
Da wären ganz andere Sachen geplant gewesen, wenn sich ja. gewisse Leute nicht verletzt hätten.
Ja.
Boom Breaker! Guck mal, da kam es doch noch.
Gegen Rollins, ja.
Für mich fühlt es sich witzigerweise eben sehr doll nach so diesem Big-Event-Ding an, weil ich bei vielen von diesen Ansetzungen das Gefühl habe, dass die halt so auf dieser WrestleMania-Event-Basis getätigt sind. Weißt du, das sind so, da sind jetzt nicht, oh mein Gott, unsere 2 Jahre lang währende Fehde kulminiert da, sondern es ist so, fuck, da knallen so ziemlich die größtmöglichen Namen in ihren jeweiligen Bereichen aufeinander in einem großen Finale, das eben WrestleMania ist.
Ja.
Das zieht sich für mich ziemlich doll dadurch. Und es passt deswegen schon ganz gut dahin. Den Unterschied aber zu den Vorjahren, die halt eben viel storylastiger waren. Ne?
Ja.
Auch von der Massiv. Langfristigkeit so. Den nehme ich auch wahr, ganz doll. Aber das macht für mich diesen Event-Charakter nicht kaputt, sondern wirft eher Fragen über halt die ja, das Storytelling im Prinzip im Vorfeld auf, so dass da vor allem das längerfristig angesetzte Storytelling, weil ich finde nicht, dass die Geschichten, die da sind, zu wenig Futter haben, gerade die großen davon nicht.
Ja.
So, aber ja, mitunter sind sie dann halt doch eher so mal zackig auf die Beine gestellt.
Ja, ich glaube, das ist mein Problem. Also damit habe ich, glaube ich, ein größeres Problem als du.
Ja, verstehe.
So, ich mag diese ein oder zwei Stories, die halt wirklich über viele Monate gehen, weil alle großen Matches. Fast alle Matches sind halt 2026 entstanden.
Ja.
Für WrestleMania so,
ja.
Ne? Das war anders in den Vorjahren. Da ging das irgendwie im Sommer 25 zum Teil los oder so. Da kulminierten die Dinge halt wirklich in einem Finale. Ein Finale ist für mich dann Story, von der Story her oft oder lieber einfach was, wo ich schon monatelang investiert sein durfte. So.
Mhm.
Irgendwie, das fehlt ein bisschen. Jetzt Leute haben sich jetzt halt hier über Elimination Chamber und Rumble und so nochmal einfach zu diesen fetten Matches gefickt.
Mhm.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was ich dann habe. Denn diese langfristige Bindung an die Stories, die fehlt mir bei diesem Mania. Ich nehme das alles jetzt wahr. Wir haben ja auch köstliche Gespräche gehabt in den letzten Wochen über die beiden Männer-Main-Events. So, ne?
Ja.
So, die machen ja auch Spaß, die sind ja auch krass. Ne? Und die gehen jetzt auch nicht nur 3 Wochen, die gehen dann halt auch irgendwie 2 Monate.
Mhm.
So, das ist okay, aber es ist eben nicht dieses, was ich mit diesem großen Mania-Ding verbinde. So.
Check ich, ja.
Ja.
Ey, jetzt wo ich so drüber nachdenke, wie gesagt, ich hab's vorher nicht, es hat schon ein bisschen mehr UFC-Vibe dadurch, weißt du? Es ist
UFC,
so,
ja. Ja.
Es ist so, yo, krasser Herausforderer,
ja,
gegen krassen Champ, und sobald das angesetzt ist, oder vielleicht auch vorher so ein bisschen schon mal heiß gekocht so, aber bis unmittelbar vor der Ansetzung und dann halt danach, gehen die sich halt verbal an die Gurgel so, es wird dann groß gehyped, promoted.
Ja.
Aber dieser Kernunterschied, das was diesen lustigen Zirkus Wrestling dann halt doch einzigartig macht, nämlich eben diese längerfristige Geschichtenerzählung, die einzelne Matches und auch einzelne Fäden weit überspannt, geht diesem WrestleMania schon ein bisschen mehr ab als sonst. Das würde ich schon auch so sehen, ja.
Das ist halt, das muss dem Event an sich natürlich gar nicht schaden.
Nee, so, gar nicht. Ne?
Wir kennen das ja, von, ich erinnere mich an die Takeovers damals, in der
ja,
guten NXT-Zeit. Die Aufbauten waren zum Teil miserabel.
Ja, ist richtig.
Und die Events waren das Beste, was ich so gesehen habe in Sachen Wrestling.
Ja. Auch erzählerisch, nicht nur wrestlerisch, auch erzählerisch.
Genau, da wurden unfassbar schöne Geschichten im Ring erzählt dann, ja, und so. Teilweise wurden die Matches für die Takeovers aber immer erst so ein, zwei Wochen vorher angesetzt. So.
Ja, ja.
Und ich glaube auch bei dieser Card jetzt hier, die, weiß nicht, ich, 3 Matches wahrscheinlich hat aktuell.
12, genau.
glaube ich auch tatsächlich an ein starkes Event. Mhm. Es ist ja auch Las Vegas, so, ne? Da sitzen ja auch wirklich viele Leute, es ist auch keine Wrestling-Stadt. So, ne? Das sind irgendwelche Leute und gucken Mania so.
Ja.
Zahlen Heidengeld dafür. Die werden nicht enttäuscht werden. Ich glaube, es wird ein gutes Mania.
Mhm, glaube ich auch.
Es ist mehr so für diese Leute wie mich jetzt hier oder so, die dann irgendwie, ja, auch im Vorfeld halt irgendwie ein bisschen tiefer unterhalten werden möchten.
Ja, aber es folgt halt echt krass dieser großen US-Sport-Event-Logik, ey. Also wie gesagt,
gute Analogie, ja.
Dieser UFC-Vergleich, der passt für mich. Auch so Super Bowl oder so, weißt du? Du fängst die Wochen vorher halt an zu rühren, wo kommen die Teams her, was sind ihre Geschichten so.
Ja.
Weil zu Mania, da kommt einfach das Event-Publikum für wirklich dieses große Event, wo die größten Namen aufeinandertreffen, ja, die sich qualifiziert haben dafür, das zu tun so.
Ja.
Bang, so. Das passt irgendwie in dieses
TKO-artige auch.
Voll, ja. Und auch
in,
genau, ja, und halt auch in diese Bemühungen darum, so Fans auf eine andere Art auch zu überzeugen, als vielleicht vorher. Also ich glaube, WWE ist sich schon sehr bewusst darin, dass sie mit all dem, was sie so um die Shows herum auch tun, sich nochmal einen größeren Appeal auch für Publikum außerhalb der Kernzuschauerschaft,
ja,
zu schaffen, so. Also auch sowas, so eine Kampagne. Und ich, für mich ist das halt einfach eine Kampagne wie halt Unreal. So, die ist ja genau dafür da, so in meiner Wahrnehmung, Leuten zu sagen, ja, wir wissen schon ganz genau, dass ihr ganz genau wisst, was hier gespielt wird.
Ja.
Aber das tut halt dem Spektakel keinen Abbruch. Schaut mal, wie krass wir dieses Spektakel halt, ja, spielen und bewusst spielen, so. Und dazu passt dieses Main ja schon irgendwie. Also vielleicht ist es einfach Teil einer Entwicklung. So, vielleicht war diese Finishing the Story von Cody auch mehr oder weniger das Ende von so einer Ära, in der man sowas in dieser Form so lange gemacht hat. Mhm. Ausnahmen werden sicher die Regel bestätigen und die Story selber ist ja auch eine Ausnahme. Aber vielleicht haben wir wirklich so einen Übergang erlebt. Wer weiß.
Ja, und die Storylines sind dann vor allem vielleicht in diesen Beziehungen zwischen den Menschen irgendwie gemacht. Und die muss man nicht ein halbes Jahr vorher machen, sondern, mhm, da kann man tatsächlich 2 Monate vorher ansetzen und dann haben diese Typen aber halt einfach so eine Historie miteinander.
Ja.
Wer auch immer das ist, so, ne? Lass es jetzt eben die 4 Main-Eventer sein, so, die, ja, halt Stories haben, so mit sonst wem, ne? Und dann braucht es halt auch nur 2 Monate.
Und dann war vielleicht Finishing the Story und die Bloodline-Geschichte nicht das Ende von etwas, sondern der Anfang von etwas.
Ja,
weil die Beziehung dieses Beziehungsgeflecht-Ding, ja, dort halt auf ein ganz anderes Level nochmal gehoben wurde.
Ja, stimmt.
Auch so kann man das betrachten.
Das ist interessant. Hm. Ja, ja. Alter, ich muss mal wieder Nasenspray benutzen.
Okay. Nasenbreak.
Die Leute, die sind noch so schön. Doch mal hier einen Bierkorken, auch wenn es alkoholfrei ist. Alles klar. Läuft schon.
Klar.
Ich hoffe, die Leute haben nicht gehört, dass ich gesagt habe, dass es jetzt alkoholfreies Weizen ist.
Zieh dir Weizenbier angereichert mit Nasenspray durch die Nase, Alter.
Geil! Ohne Scheiß. Benutze Kindernasenspray. So. Oh Gott, ultra schlecht eingegossen. Viel zu hoch.
Ja.
Der Schaum.
Wirklich.
Miserabel.
Halber Krug Schaumkrone.
Ja.
Dauert, also, ist wie so ein Ladebalken jetzt.
Ey, ohne Scheiß. Es gab irgendein Spiel damals, 2001 oder so, das hatte tatsächlich einen Bierkrug als Ladebalken.
Ja.
Was war denn das? Verdammt. Diese alten. Kennst du die Isha-Reihe?
Nee.
Isha 2 und so? Das war so ein Rollen, wer das kennt, Leute, schreibt mich mal nicht an. das war quasi eine Mischung, ich weiß gar nicht, ob das 2D oder 3D ist, aber du hast so eine Heldengruppe und gehst durch so eine Landschaft, aber du gehst immer ein Feld. Du siehst quasi das eine Feld, wo du gehst, dann drückst du nach vorne und dann stehst du auf einem anderen Feld.
Ja.
Drehst dich nach rechts, dann dreht sich das so. Also du hast dich nicht wirklich 3D bewegt, sondern so aus einer Ich-Perspektive, mhm, bist du so durch die Welt gegangen. Und dann standen halt immer so Räuber vor dir und so, dann musstest du kämpfen mit deinen 4 Leuten. Super lustig. Isha, Leute. Isha 2.
Okay.
So. Ich glaube, da war das mit dem Ladebalken.
Mag sein.
Aus Bier. Guck mal, jetzt sieht's aber schön aus.
Jetzt sieht's schön aus. Jetzt, wo du nochmal draufgekippt hast und die Schaumkrone so ein bisschen auch über, oben drüber krönt.
Geil. So, meine Nase öffnet sich.
Wie schön. Die
Blüte einer Himalaya-Rose in den nächsten Minuten. Klingt irgendwie anrüchig, ist es aber gar nicht. Einfach nur natürlich.
Ist auch, Prost. Ist auch anrüchig, weil du riechst danach ja besser.
Ja. Ja, ist richtig. Hm. Ah. An solchen Momenten denke ich mal, schade, dass wir keinen Q&A-Podcast heute machen.
Aber. Nein, du. Viele gute Fragen. Auch so ein paar, mehrere potenzielle Schnellfragerunden sind am Start, so.
Ey, waren viele diesmal, ne?
Ja, stimmt. Ja, ja. So, also weißt du, so, wo man so schnell Positionen zu Sachen beziehen muss, die ich ja. So ganz, ganz schnell weggescrollt habe dann, damit ich nicht zu lange drüber nachdenke.
Ja, total.
Das wird spannend.
Ey, für alle, die später eingeschaltet haben heute,
als wäre das so eine Live-Sendung.
Wir nehmen den Q&A-Podcast nächste Woche auf, weil ich erkältet bin.
Ja.
Ja. Ich sag das einfach alle 10 Minuten für die, die später reinkommen.
Ja.
So.
Die Leute, die so die erste Stunde einfach wegskippen, weil sie denken, wir reden nur über alles andere Mögliche, bevor wir irgendwann mal zu Wrestling kommen.
Genau das.
Ja. Okay.
So, wo waren wir gerade?
Wir haben gerade mehr oder weniger abgeschlossen, glaube ich, mit der Frage, warum sich WrestleMania anfühlt, wie es sich anfühlt.
Ja, Metamania.
Metamania. Und könnten jetzt im Prinzip zum nächsten Match übergehen, über das du sprechen möchtest.
Du ziehst das ja auf, als wenn es ein Preview wäre.
Nee, gar nicht. So, aber es gibt ja Entwicklungen in den Shows, sind ja Sachen passiert und plötzlich Matches auf die Karte gekommen. Sind ja inzwischen 12.
Ich glaube nicht, dass es ein Match schon gibt für Mania auf der Karte. Die werden meist kurz vorher angesetzt. Haben wir gerade drüber gesprochen, dass alles immer kurz vorher nur gemacht wird und keine langfristigen Storylines mehr ballern. Also wir können, ja, also es sieht aktuell für mich so aus.
Als ob.
Bei Raw. Als ob es zu dem Match Roman Reigns gegen CM Punk kommen könnte.
Ja.
Bei Mania.
Ja.
Potenzieller Main-Event-Charakter auch.
Nicht schlecht, ja. Du hast schon mal 4.
Ja. Oh. Kennst du das, wenn Nasenspray so im Rachen dann runterläuft irgendwann? Nach ja. So einer Minute und das ist so ein bitteren Geschmack?
Ja.
Ist nicht lecker. Warum machen die da kein Vanille rein oder so? Ja, okay. Hört auf, Fragen nachzureichen für den Q&A-Podcast. Wir haben alle schon abgeschlossen.
Wir nehmen den nächste Woche auf.
Was bei Reigns gegen Punk passiert Montag? Ich habe nicht so die krasse Erinnerung. War ein bisschen müde, oder?
Ja, also das, was ich bei Brock Lesnar und Obafemi gesagt habe, gilt hier halt im Prinzip auch. Es wird einfach einmal kurz aufgewärmt, dass das existiert. Da kam der eine raus. Dann kam der andere raus, beide jeweils mit Musik und es dauert einen Moment, weil Leute feiern das ab.
Ja.
Und dann gab es einen Brawl und dann war das zu Ende.
Stimmt, und diesmal war Punk oben auf. Was immer noch seltsam aussieht. Punk ist nicht die Person, die jemanden, der größer als er ist, powerbomben sollte. Er sieht so seltsam aus. Irgendwie glaube ich das nicht. Aber ja, stimmt. Ja, stumpf. Das ist dann so die... Während ich eben von Schönheit im Stumpfen gesprochen habe, das ist dann eher so die, nicht das Hässliche, aber so die stumpfste Form von Stumpfheit.
Ja.
Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Man hätte vielleicht nochmal ein bisschen inhaltlich reingehen können, 2 Wochen vor Mania, um das anzuheizen.
Ja, finde ich auch. Vor allem, weil die beiden mehr als alle anderen, finde ich, einfach über das Inhaltliche kommen.
Ja,
das ist halt das ist dieses Match da. Also sicherlich werde ich Cody Rhodes und Randy Orton auch nicht angucken, weil ich mir denke, das wird das spektakulärste Wrestling-Match meines Lebens, ne?
Ja.
Aber das gucke ich halt vor allem wegen des Storytellings, weil die beiden Charaktere halt gerade was durchmachen miteinander, das es so noch nicht gab.
Und mit sich selbst.
Voll.
Ja.
Ja. Aber auch dieses, so, das gab's halt in dieser Form nicht. Die sind so noch nie aufeinander getroffen und vielleicht haben beide in ihrer derzeitigen Inkarnation noch nie irgendjemanden so wirklich auf dieser Bühne gewrestelt. So, auch Cody Rhodes wird Dinge jetzt wahrscheinlich ändern. So.
Ja.
Aber bei CM Punk gegen Roman Reigns, es fühlt sich für mich an wie, ey, da gab's eine Standortbestimmung einmal und seitdem wiederholen sie ein bisschen, immer mit so ein paar neuen Punchlines gewürzt, was sie sich so zu sagen haben. Und jetzt haben sie sich irgendwie nichts mehr zu sagen. Und das, also da habe ich das am schmerzlichsten vermisst, muss ich sagen, dass eigentlich nichts passiert ist. Vor allem, weil links davon halt etwas passiert ist, das dem Ganzen was genommen hat, weil die Usos ihre Titel verloren haben. So.
Stimmt, die Usos haben die fucking Titel verloren. Warum nochmal?
Gegen The Vision.
Aber clean?
Naja, also war ein Streetfight und Brass Nux waren im Spiel. Ach, ja. Und iShow Speed hat sich semi eingemischt.
Ach stimmt, der jetzt so ein halbes Division-Mitglied ist.
Ja.
Weil er sonst Angst hat zu sterben.
Genau, ja, okay. Na, er hat vor allem Angst zu sterben, weil er verflucht wurde und deswegen
auch Division-Mitglied ist. Ja, okay. Ja, stimmt. Usos waren gar nicht dabei.
Nee.
In dem Aufeinandertreffen von Reigns und Punk jetzt. Christoph Maria musste halt einfach nochmal zeigen, dass er irgendwie auch ein harter Motherfucker ist, so, glaube ich. War sehr viel wirklich so, wow, Brustklopfen, Gorilla, so, Quatsch. Hm, ja.
Cis-Male Punk.
Ja. 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 So. Ja. Zentrifugal Menace 4 Punk.
Was?
Weiß ich nicht.
Ja. Chimäre Manticore Punk. Du bist dran.
Cinnamon Punk.
Oh, wow.
Ja.
Nicht schlecht. Ja. Okay.
Ja, du, keine Ahnung, die haben noch zwei Raws jetzt, die sollen noch mal einmal ein bisschen ins Mic-Game gehen oder so.
Sollen sie wirklich?
Was jetzt aber schwierig ist, weil wenn du einmal so eine aufgeheizte Situation hast, wo sich beide immer nur aufs Maul hauen wollen, dann ist es schwierig, das wieder abzukühlen, zwei Wochen vor Mania und wieder ins Gespräch zu gehen, um es dann wieder hochzufahren für Mania. Das ist so komisch.
Mhm.
Dann muss halt irgendwie Adam Pearce sagen, ey Leute, ihr habt jetzt eine No-Contact-Clause oder so.
Mhm.
Und dann, keine Ahnung, aber ich verstehe nicht so ganz, warum man das jetzt gemacht hat. So, ich bin immer Freund davon, in, ich sag mal, 95% aller Fälle, wenn sich die Leute in großen Fäden vor dem Match nicht berühren.
Ja, ich auch.
Da kannst du dann irgendwie Intensität aufbauen und so. Und die den Leuten halt eine Erwartungshaltung mitgeben, Spannungsbogen aufbauen. Wenn sich da jetzt schon so Powerbombs durch Tische irgendwie entladen, nimmt mir das was.
Ja, ich mag das auch lieber, wenn ich das Gefühl habe, bis die Ringglocke ertönt, juckt es beiden einfach so unfassbar in den Fingern, endlich mal dem anderen die Faust durchs Gesicht ziehen zu dürfen.
Ja.
So, ist hier halt nicht so. Ist okay, so Emotionen kochen hier halt hoch, so die kochen wirklich, so beide sind emotional maximal gegenüber dem anderen aufgestachelt.
Ja.
Das ist schon cool von der Intensität her, aber die Woche hat mir da jetzt einfach nichts Neues gebracht. Ist okay, muss nicht jede Woche. Aber ich bin halt so, du hättest das Segment auch einfach weglassen können und man hättest wahrscheinlich mehr für die Fehde getan, als wenn du es so gezeigt hast.
Sieh.
So, das genau. Ist eher so meins.
Und dann lieber Fokus auf eine andere Fehde legen oder so.
Ja.
Ja, stimmt.
So, wow. Ja, dann war ich gerade ja bei den Usos und The Vision. Ist jetzt kein Mania-Match. Aber ja, die Usos haben ihre Titel verloren. The Vision sind jetzt Tag Team Champs. Und damit ist auch alles gesagt.
Du willst mir sagen, du tischt mir hier die Lüge auf, dass wir Stand heute schon 12 Matches auf der Mania Card haben. Mhm. Und das Tag Match ist nicht drauf.
Das ist korrekt.
Also jetzt wird es langsam unglaubwürdig.
Ja. Gibt auch noch einen anderen Titelwechsel.
Bei Raw?
Nee.
Smackdown. Ey, ich habe das alles vor zwei Tagen geguckt.
Und der hat Implikationen für WrestleMania auch direkt. Vielleicht schaffst du es.
Tag-Titles der Frauen?
Nee, der hat nicht gewechselt, aber das Match ist wiederum auf der Mania-Card. Fuck,
ja, stimmt. Sami Zayn ist jetzt US-Champ.
So ist es.
Ja.
Sehr gut. Du hast dein fünftes Match gefunden. Herzlichen Glückwunsch.
Krass, das ist... Du zeigst mir deine Wahrheit quasi auf, indem ich sie selbst erschließe, nach und nach.
Ich sag mal, 5 hast du schon mal erreicht.
Ja. Gut, das war das Ende dieses Podcasts. Ich will hier keine Gefahr mehr eingehen. Ja.
Ja, Sami Zayn ist US-Champ. Hat er sich von Carmelo Hayes geholt. Das Ding.
Ja, also einerseits, also wir haben ja schon in letzter Episode gesagt, dass es zu Trick Williams gegen Sami Zayn bei Mania kommen wird.
Ja.
Ich habe da jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit eines US-Titles drin gesehen.
Nee.
Finde ich auch ein bisschen schade für Carmelo Hayes, so, der das Ding irgendwie, keine Ahnung, 90 Tage, glaube ich, hatte. Ist ein bisschen schade für ihn jetzt so. Ich weiß nicht, ob der jetzt überhaupt bei Mania auftauchen wird. Ja, jetzt haben sie ein Titelmatch. Der Trick und der Sami.
Mhm.
Match ist cool, haben wir gesagt, so sollen wir machen. So. Und das ist wichtig für Trick Williams, von so einer Legende wie Sami Zayn da bei Mania eingeführt zu werden. Beste, was Trick Williams passieren kann, bleibe ich bei. Den Titel hätte es nicht gebraucht, hätte man auch mal einfach eine schöne Story fehlt oder so zwischen den beiden machen können. So, ne, zwei, die irgendwie aus ganz anderen Motiven unbedingt Mania worken wollen, aber es irgendwie nicht schaffen und dann über sich selbst quasi dahin kommen, jeweils so. Das hätte ich interessanter gefunden, hätte man Carmelo Hayes gegen, keine Ahnung, Ilya Dragunov zum 18. Mal bei Mania machen können.
Ja.
Weil die beiden hätten das tatsächlich gerade so auch in diesem Titelgeschehen vom US-Title irgendwie verdient gehabt. Also ich, ein bisschen unnötig, finde ich.
Ich find's geil, Mann. Also ich weiß nicht, ob Sammy gebraucht hätte, aber andererseits ist es genau richtig, das so zu machen. Ich finde die Art, wie Sammy sich dahin hat aufstacheln lassen, das so zu machen, so, ne? Also weil es ist ja ein bisschen auch das, was Trick Williams ihn eingeredet hat, so dieses, na, Mr. Can't Get It Done, so, nimm mal dein Schicksal in die eigene Hand mäßig, so, und dann geht er halt hin und ist derjenige, der die Open Challenge annimmt und geht da dann durch und gewinnt ein Stück weit ja auch mit Trick Williams als Zünglein an der Waage das Match. Zwar clean letztendlich, aber schon so als Ablenkungselement da.
Schon, ja.
Hätte auch in beide Richtungen ausgehen können, insofern fokussiert geblieben. ja, und tritt halt gegen den an. Ich finde es tatsächlich schon cool, weil das, worum es für Trick jetzt geht, in dieser kurzen Zeit, die er im Main Roster ist, halt dadurch einfach nochmal größer geworden ist. So. Und diese in ein paar Monaten von Debüt zu möglicherweise Champ, auch wenn es nur der Midcard-Titel ist, aber das bei Mania, oh, das ist schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Hausnummer. Und vor allem hat er sich die gebaut. Also so rein strategisch gesprochen kannst du sagen, Trick Williams hat sich Sami Zayn zurechtgelegt als Gegner und ihn dann auch noch dahin geschubst, sich einen Titel zu holen, der ihm das Match schmackhafter macht, wenn du so willst. Das ist nicht die Art, wie Trick Williams da operiert, aber so, ja. Ne? Aber vom Ding her ist es natürlich geil gelaufen für ihn.
Aus unserer Perspektive ist das so passiert, aber sein Charakter hat das eigentlich nicht passiert. Er wusste geil, was ihm passiert.
Genau. Ja. Hat er nicht, aber es passiert ihm natürlich auf eine geile Art, so. Und Sami Zayn da im Prinzip dabei unter die Räder gerät, mehr oder weniger, weißt du?
Ja.
Im Aufstieg eines anderen ist auch irgendwie wieder geil für die Geschichte von Sami Zayn. Also ich mag das tatsächlich von der Entwicklung ganz gern.
Ich mag es dann, wenn Trick Williams diesen Titel gewinnt bei Mania.
Das ist ein zeitliches Wenn, kein kausales.
Ich hab wirklich Bock darauf, ihn da im gleißenden Licht zu seiner Mucke irgendwie auf dem Ringpfosten stehen zu sehen und mit dem Titel bei Mania.
Ja.
Das wäre so ein starkes Bild für ihn. Ne? Der generiert ja immer krasse Bilder, weil er auch so aussieht, wie er aussieht und so. Ne? Und das Publikum da so hinter hat. Wie da bei Elimination Chamber oben auf dieser Kammer stand. So, ne?
Yep.
Legendäres Bild. Also der schafft diese Momente. Trick Williams ist ein Wrestling-Charakter, der gemacht ist für WrestleMania.
Voll. Deswegen finde ich das halt geil. So, der hat noch nichts zu suchen in der Nähe der großen Titel, aber ein Titel bei Mania drum mitspielen, geil. Ja. Finde ich geil. Stell dir halt dieses rotierende, habe ich Robert Root geklaut, Entrance-Teil vor und er kommt halt mit dem Titel raus und dreht sich. Weißt du? Das ist schon was. Das wird was. Der Tricky. Das wird vielleicht der Pop dieser WrestleMania, zumindest in der Nacht, wo das stattfindet.
Ja.
Wenn Trick Williams da was macht.
Ey, ich sag dir's. Lass Mania Nacht 1 mit Oberfemi beginnen und Mania Nacht 2 mit Trick Williams.
Ja,
ist und
geil.
Du hast die Arenen quasi im Griff.
Ich glaube, es ist andersrum, aber ja. Ich glaube, Trick Williams und Sami Zayn eröffnen.
Nacht 1 meinst du? Mhm. Ja, das ist mir egal. Also Hauptsache, der Tag wird quasi geil eingeläutet und die Leute drehen direkt zu Beginn durch.
Ja, Mann.
Auch natürlich wieder das Nachtding. Drake Williams funktioniert mit seiner Entrance natürlich im Dunkeln besser.
Ja.
Aber kann man halt irgendwie machen.
Drake Williams sieht in jedem Licht aus wie ein Star.
Ja, zweifellos. Zweifellos. Ja, cool. Okay. Interessant. Boah, Alter, was ist noch passiert? Wenn es nach dir geht, gibt es ja sogar 6 Matches aktuell schon für Mania. Wir machen jetzt keine Preview hier. Wir tippen ja nichts, wir tippen ja nichts. Wobei ich sage immer was aus, wer siegen soll.
Das spare ich mir.
Ist hier bei Ripley Cargill noch was Besonderes passiert?
Ach, guck mal, du weißt noch ein 6. Match. Stark.
Ich weiß, das auf der Karte ist schon, aber ich denke, das kommt drauf. Also ist da was passiert? Also Cargill hat jetzt ihre Baddies.
Ja, die haben sich nochmal getroffen.
Ja.
Ja.
Aber so richtig passiert ist da jetzt auch nichts, ne?
Nö.
Ja, okay.
Würde ich sagen, nö, nicht wirklich.
Verkehr morgen?
Da ist was passiert. 7. Match. Stark. Guck mal.
Das konnte sogar auf der Karte sein. Bisher. Ja. Das glaube ich dir. Du redest ja auch nicht nur Quatsch hier, ne? Also ich glaube, die sind wirklich fest auf der Karte schon. Ja.
Ja. Verkehr morgen ist was passiert, ja. Nachdem Stephanie Verkehr in der Woche davor Liv Morgan attackiert hat, ist jetzt Liv Morgan rausgekommen, alleine, ne? Das war auch eine besondere tatsächlich Episode, weil es überhaupt keinen gemeinschaftlichen Moment von Judgment Day gab. Alle kamen einzeln. Raquel Rodriguez kam einzeln, Liv Morgan kam einzeln, Dom kam einzeln, Finn Bella im Einspieler natürlich losgelöst von den anderen, so. Genau, und dann hat Liv ein bisschen was erzählt und dann kommt Stephanie Verkehr raus und dann kommt der schönste Moment der Woche, Roxanne Perez zurück.
Der schönste Moment der Woche. Wurde direkt aber wieder kaputt gemacht durch ihre komische Schlaghagelserie, die ich nicht ertrage.
Ja, wenn sie so windmühlenartig auf den Rücken klopft, ne?
The Windmill Strikes mit Schreien sind halt nicht mehr okay, so.
Ja,
ja, aber klar, ist geil, dass sie zurück ist, ey. Kurz vor Mania wieder fit geworden.
Ja, Mann.
Oh, wird wahrscheinlich kein Match haben, wobei du mir gleich erzählst wahrscheinlich. Match 18, Mania. Raquel Rodriguez gegen Lita. So. Aber ja, Mann, ja. Ja. Schön inszeniert von morgen dann auch.
Voll.
Irgendwie. Why not?
Ja, voll.
Why not?
Liv Morgan auch wieder mit so einem ganz gelösten neuen Selbstbewusstsein. Weißt du, wenn ich so retrospektiv daran zurückdenke, wie dieses Segment gelaufen ist, so wie selbstbewusst Liv Morgan da halt war im Vergleich zu den Wochen vorher, seit Stephanie Verkehr sie halt auf dem, ja, emotional erwischt hat mit ihrer Ansage so. Ja. Jetzt, wo sie weiß, Roxy ist wieder an ihrer Seite, gleich viel gelöster, witzigerweise.
Ja, ja, so. Das stimmt. Dennoch sind mir diese Women's Match-Aufbauten einfach viel zu flach so. Also warum passieren da nicht mal noch irgendwelche heftigen In-Ring-Promos? Irgendwas Krasses mal sagen, irgendwas, wo man zurückbleibt und denkt, wow, so, die können das ja alle. Liv Morgan kann das ja am Mic, so. Ja. Rhea Ripley kann das am Mic. Die labern alles, also wenn sie überhaupt reden, reden sie halt irgendwie nur belangloses Zeug.
Ey, das gilt aber für diese drei Fäden und CM Punk und Roman Reigns gleichermaßen. Also Cody Rhodes und Randy Orton ist vielleicht auch bewusst, um das aus dem Weg zu räumen, damit das die Aussage ist, die hängen bleibt, so, in dieser Wrestling-Woche. Das muss man ja auch in Erwägung ziehen, dass es bewusst so ist. Dass nicht an jedem Ende irgendwie die großen Zitate fallen. So. Für mich haben sowohl CM Punk und Roman Reigns als auch Vakair und Liv Morgan, als auch vor allem Rhea Ripley und Jade Cargill, also von den beiden vor allem Rhea Ripley, jeweils das gesagt, wofür sie in diesem Match sind und was so ihr Ding mit der anderen Person ist und ihr Kernstatement. Das ist halt eher so ein Timing-Ding, dass 2 Wochen vorher alles gesagt scheint. Weißt du, was ich meine? So, das hätte man auch ein bisschen besser noch hintereinander staffeln können. Aber dieser Rhythmus, Rumble sorgt für Qualifikanten 1 und 2, so, und Elimination Chamber für 3 und 4 und dann halt so mehr oder weniger gleichzeitig eben jeweils die entsprechenden Statements und Positionierungen, das läuft irgendwie von der Taktung her nicht so rund, weil ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch 2 Wochen lang passieren soll, außer bei, also im Sinne von, was die sich noch zu sagen haben, was nicht schon gesagt wäre. Außer halt bei Cody und Randy Orton. Das ist mit Spannung geladen. Ansonsten bin ich so, könnt ihr bitte nächste Woche Mania machen? Es passiert ja nichts mehr. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Die Sache ist aber, Alter, es ist ja Wrestling, ne? Du kannst da halt irgendwas erzählen und bau halt noch eine Tiefe ein und schreib halt eine geile Promo.
Ja, ich weiß.
Für Liv Morgan. So, mach's halt. Also,
ja, ist richtig.
Also das ist ja eine Gegebenheit, die du gerade aussprichst. So ist die Situation gerade. Aber das ist ja nicht das, wie es sein muss.
Nee,
es
hätte sich mal jemand klüger vorher überlegen können, wo man damit anfängt. Das ist meine Aussage.
Aber ich glaube nicht, dass es ein Zeitproblem ist. Es ist einfach ein grundsätzliches Kreativproblem. So. Also wie es getaktet ist, du kannst auch meinetwegen fange halt 3 Monate vorher mit irgendwie einem heftigen Take ein, ein heftiges Promo-Segment und dann schreib halt jede Woche eine geile Promo, baus auf, baus runter, mach was Neues rein, sprich über die Katze von Stephanie Vaquer und mach die heftig, mach irgendwas so, ne? So, also da fehlt mir dann ein bisschen die Liebe, gerade bei den Damen.
Ich glaube, das ist, wie sie reingegangen sind. Und dann festzustellen, Mist, wir haben gar nicht für jede Woche genug Material. Irgendwie haben wir alles schon rausgehauen.
Dann ist das Writing-Team falsch besetzt.
Aber. Aber so scheint es mir halt ein bisschen zu sein. So. Ja. Weißt du, als wäre das jetzt einfach nur noch warm halten gerade.
Ja.
Mal gucken.
Genau.
Mal gucken.
Und dann gibt es halt noch so ein paar Filler-Sachen irgendwie. Ne? Keine Ahnung, es gibt dieses Random-Match, dieses Leiter-Match. Das einzige Match, was du wahrscheinlich... gar nicht, von dem du gar nicht weißt.
Das ist Match Nummer 8 auf der Karte, das du jetzt schon mal zusammenbekommen hast.
Nicht das ist ein IC-Title-Match. Ist das ein IC-Title-Match?
Das ist ein IC-Title-Match, ja.
Das ist halt einfach, also fand das irgendwie statt in den Shows oder wurde das einfach mal so über den Plakat mal angezeigt?
Penta hat verteidigt, ne? In einer Show und ich glaube danach hat er dann irgendwie so gesagt, so ey, soll kommen, wer will, mäßig. Und dann war es auch schon okay, dann hier sind alle, die wollen. So vom Gefühl her.
Und dann einfach die ganze Midcard rein.
Und dann, genau, sind es Panther, Javon Evans, Dragon Lee, JD McDonough und Rusev. 5 Highflyer.
Rusev hat keine Berechtigung, da drin zu sein. Der hat irgendein Match verloren letztens gegen den Rookie Obafemi. Ja, okay, gut, lassen wir es. Man braucht ja irgendwie eine Base da drin.
Ja.
Und er ist die einzige von dem, was du gerade vorgelesen hast. Wird halt crazy, ne?
Schon.
Also die Leute sind halt völlig verrückt.
Die sind alle wahnsinnig. Das alle von denen.
Ja.
Wrestlerisch, also vom Wahnsinnsgehalt her, was so die spektakulären Momente angeht, schon das vielversprechendste Match. So, das ist auf jeden Fall ein geiler Durchlauferhitzer zwischendurch für die Stimmung.
Also vor allem finde ich McDonough da drin, der ist in diesem Match das Gold.
Ja, der nimmt alles.
Von Evans war ich halt bei Elimination Chamber sehr, sehr enttäuscht. Der durfte gar nichts zeigen da.
Ja, mit den alten Leuten. Lieber nicht, das darf er alles nachholen mit denen.
Ja, das stimmt. Ohne Scheiß, könnte wirklich so. an seinen Gegnern gelegen haben.
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er einfach zu dynamisch für viele von denen und ihr Tempo war. So, das hier ist nochmal ein anderes Ding.
Ja. Ja, geil. Okay, gut, kann man machen. Du brauchst so ein Match, ne? So ein Match hast du immer bei Mania.
Ja.
Das brauchst du.
Und das ist, es ist mir wirklich, wirklich lieber, dieses Match hier. Ich sag die Namen gerne nochmal. So, Rusev, JD McDonough, Dragon Lee, Javon Evans und Penta. Die 5 in so einem Leiter-Match zu haben, als wenn du halt 4 random Tag-Teams aufeinander schickst. So.
Immer, ne? Wie man das bei den Damen macht in der Tag-Division.
Guck mal, noch ein Match, das du rausbekommen hast.
Erzähl mir nicht, dass das auf der Mania-Card ist.
Die, na, wie heißt das Tag-Team von Nia Jax, Slash Legend?
Du, ich. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja.
Jedenfalls die Irresistible bringen ihre Titel mit und treffen auf ungefähr alle, die so drumherum um die mitgebuhlt haben.
Alle.
Das sind einerseits Charlotte Flair und Alexa Bliss, andererseits sind es Bayley und Lyra Valkyria und dann dein Lieblingsteam
Primoat
und Nikki Bella.
Geil.
Ja. In einem Fatal 4-Way und alles daran ist tatsächlich fatal.
Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also, sorry. Tag Division, der Damen bin ich raus. Kotzt mir an, langweilt mich zu Tode. Schlechteste Performance, also wirklich schlechte Performance einfach. Charlotte Flair ist die tragischste Figur für mich nach wie vor in dem Ganzen. Einfach so von dem, wie sie so wirkt, was sie so anhat, wer sie da sein soll. Ja. Ich weiß nicht, wer sie sein soll, sie weiß es selbst auch nicht. Aber es ist einfach wirklich schlimm, was da. Das ist übelstes Trash-TV. Das sind diese Momente. Manchmal gucke ich hier Wrestling und dann kommt meine Freundin hier rein, irgendwie geht durch den Raum, macht irgendwas oder so, bleibt so ein bisschen stehen, guckt mal so zu. Und dann schäme ich mich, wenn irgendwie was von diesen, wie viel waren das, 5 bis 30 Frauen kommt. So. Das ist halt so richtig cringes Trash-TV. So.
Ja.
Wo ich mich dann selbst auch frage, in der Spiegelung, so, was guckst du hier eigentlich, Alter?
Ja, ja. Ich bin da auch radikal.
Dann sagt Brie Bella irgendwas zu Nia Jax und dann guckt Charlotte komisch. So, weißt du?
Ja.
Das geht nicht.
Nee.
Kannst du nicht machen.
Absolut.
Ja, gut, okay.
Das ist schon tatsächlich echt scheiße.
Ja. Ich hoffe nicht, dass das auf die Mania Card kommt.
Ist es aber. aber es hat Ace. Vielleicht hat es auch noch das Potenzial, in der, keine Ahnung, Show der gleichen Woche drumherum verhandelt zu werden mit ein bisschen Glück.
Kannst du Kartentricks?
Nee, nicht sonderlich. Du?
Merkt man.
Wow. Wow.
Ja.
Ja. So, 9 Matches hast du schon geschafft.
Als wenn. Ja. Also in deiner Fantasie würden jetzt noch 3 Matches oder so stattfinden.
Das ist die höchste mathematische Leistung, die du bisher vollbracht hast in diesem Podcast. Nicht schlecht.
Ich glaube, Nasenspray hat so ein bisschen auf mich den Effekt wie ein Buntstift bei Homer Simpson in der Nase. So. Weißt du? Ich kann auf einmal Mathe, wenn ich mir einfach diesen Stoß da reinballere.
Geil.
Ja.
Auf Nasenspray wird er auf einmal zum Einstein.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, es gibt tatsächlich noch 3 Matches auf der Card. Bei einem davon bin ich fast schon persönlich angegriffen, dass du noch nicht drauf gekommen bist.
Oh.
Bei dem anderen weiß ich, dass wir schon Emotionen dazu geteilt haben. Und das andere ist tatsächlich neu. Ja.
Was ist denn jetzt noch neu? Ey, wirklich, ich habe keinen Schimmer, was da drauf ist.
Okay, ich helfe dir.
Ja.
Das eine hat mit einem Ex-Champ und einem nicht zustande gekommenen 3-Way-Match zu tun. Und ist jetzt inzwischen zu einem Unsanctioned-Match geworden.
Drew McIntyre, Alter.
Mhm.
Stimmt. Damn. Fatu.
Genau.
Ja, stimmt, das ist Unsanctioned. Das ist das einzig Richtige, was man machen kann damit.
Voll.
Wenn du das Match auf der Card hast und es wird auf die Mania-Card kommen, dann... ich finde, das hätte Pierce auch jetzt einfach schon mal auf Mania setzen können. Da hätte man dem Ganzen mehr Substanz noch gegeben, so irgendwie, mehr Drive. Das ist geil. Also die werden sich halt komplett killen.
Ja, das klingt schön. Also nach den Sachen, die da so passiert sind, auseinandersetzungstechnisch und durch Windschutzscheiben schmeißtechnisch und so, ist Unsanctioned auch als Name für eine von vielen verschiedenen Matcharten, die im Kern irgendwie gleich sind.
Ja.
Aber genau das Richtige, weil dieser Freispruch von sorry, was ihr da drin macht, ist uns scheißegal, ist euer Problem.
Super.
Ist wirklich genau das Richtige für diese beiden und auch in der Kontinuität von dem, was Drew so die letzten Monate gemacht hat. Wie er sich so durchgetrollt und durchmalträtiert hat durch alles. Immer versucht hat, neben den Regeln zu spielen, so.
Ja.
Auch als Champ noch, ne? Sich die Dinge zurechtzubiegen, jetzt einfach zu sagen, so, okay, pass auf, wenn du außerhalb der Regeln spielst, dann werd halt außerhalb der Regeln mit Jakob fertig. Dein Problem.
Mit Jakob. Jakob klingt so harmlos, wenn man es Deutsch ausspricht. Englisch auch.
Ja.
Ja. Gott. Ja, voll. Kann man machen.
Kann man machen.
Bock drauf. Ja.
Dann gibt's noch AJ Lee gegen Becky Lynch.
Halt die Schnauze.
Genau. Und das andere ist halt Dings, das große Judgment Day Clash Match.
Ich würde tatsächlich noch, wenn ich Mania booken würde, Finn Balor gegen Dominic Mysterio auf die Karte setzen.
Ja.
So, das bietet sich an.
Einer von beiden ist schließlich Triple A Mega Champ.
Ja. Geht's um den Titel?
Bisher nicht, aber es wäre schon geil, wenn auf einmal Finn Balor El Rey dos Luchadores wäre.
Ja. Finn Balor, der alte Luchador, ey. Ja. 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 Ja, gut.
Ja, aber das ist auch noch da, so.
Ja.
Irgendwie wild, tatsächlich. Also...
Ja.
In dieser ganzen Judgment Day Story ist es natürlich die ganze Zeit einer der Kernkonflikte gewesen, so, weil Finn Balor immer so diesen dieses Lachse an Dominic Mysterio halt kritisiert hat, so, und ihn immer einfach nicht locked in genug fand, während er den Erfolg hatte, den er wahrscheinlich gerne für sich gehabt hätte, so. Mhm. Und es passt halt irgendwie schon, ne? Also auch so auf so einer Metaebene finde ich das schon funny, weil Finn Balor ja durchaus den Ruf als halt so diese Maschine hat, so. Dieser mit sich selbst einfach ziemlich harte Typ, der jedes Zuckerkorn vom Teller schnipst, so.
Ja, ja.
So. Und Dominic Mysterio halt diesen Leumund von, naja, der ist halt über seinen Daddy da reingekommen, obwohl er weiß Gott niemals aussehen wird wie ein Wrestler. Das ist schon irgendwie eine witzige Paarung, so, weil die beiden in ihrem ganzen Werdegang wirklich nicht unterschiedlicher sein könnten.
Komplett konträr gezeichnete Charaktere, ne? Der eine frisst halt einfach Chicken Tenders die ganze Zeit.
Stimmt, das geht ja auch noch.
Sitzt halt neben dem Ring und isst mit Liv Morgan Chicken, so. Ja. Das ist halt richtig, richtig krass. Sloppy as fuck, der Typ, so.
Ja.
Ja, und dann Bella da gegenüber, schon geil. Schon geil. Ja. Schon lustig. Keine Ahnung, ob mich das Match dann bei Mania wirklich interessiert. Mal sehen.
Das ist der Punkt, so, ne? Dieses ganze Betrayal-Ding, was so Judgment Day angeht, das ist eigentlich nicht die beiden. Aber andererseits, wenn es nicht am gleichen Abend stattfindet wie Liv Morgan gegen Vaquer, so, bestenfalls vor Liv Morgan gegen Vaquer, und Liv dann an der Seite von Dom ist, dann sehe ich das noch, aber für mich geht, weißt du, bei allem, was so zwischen Dom und Finn war, die eigentliche Fehde ist für mich halt immer noch Finn Balor gegen Liv Morgan.
Hm.
So.
Stimmt. Ja.
Weil Finn mir dazu viel zu doll klar gemacht hat, dass Dominic einfach nie auf seiner Augenhöhe war, ob der jetzt Champ ist oder nicht, so.
Ja.
Sondern es war immer zwischen, und jetzt ist Dominic Mysterio halt irgendwie hier so ein bisschen der, ja, weiß ich nicht, der Champ, den Liv ins Rennen schickt für ihre Fehde, aber das ist es halt noch nicht. Also hier wünsche ich mir schon noch mehr. Die müssen mir schon noch was geben. So, da ist zwar schon eigentlich eine Menge, theoretisch an Stoff, aber halt auch irgendwie nicht, vom Gefühl her.
Ja, sehe ich auch so.
Und jetzt haben wir die Mania Card aufgearbeitet, so wie sie bisher steht. Verrückt.
Und wir haben wenig getippt, Leute. Die Preview kommt in 2 Wochen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Weißt du, was crazy ist, was mir noch aufgefallen ist? Es gab noch so einen weiteren, also sind sowieso diverse Titel einfach so gewechselt jetzt noch auf den letzten Metern, ne? Also beide Tag-Team-Titel bei den Herren,
ja.
Dann Sami Zayn hier und dann hätte es beinahe noch einen weiteren Titelwechsel geben können, aber der hat nicht stattgefunden. Tiffany Stratton hat es nicht geschafft, den Women's US-Title von Julia zu gewinnen.
Stimmt.
Stimmt. Und das ist, weil wir waren ja noch so bei Elimination Chamber auf dem Trichter, Alter, Tiffany Stratton kann hier Richtung Mania nochmal richtig groß was für sich tun, so eine krasse Aufgabe bekommen, nachdem sie jetzt ein bisschen sloppy aus der Verletzung zurückgekommen ist.
Ja.
Und jetzt gerät die hier so richtig unter die Räder, ey.
Ich glaube, das ist aber noch nicht zu Ende. Ich glaube, das wird im Endeffekt noch ein Mania-Match werden.
Ja.
Kann ich mir wirklich vorstellen. Und dann, gehe ich mal irgendwie von aus. Ich glaube, das will man zeigen. Wenig japanische Beteiligung, by the way, auch, ne?
Stimmt.
Das Japan ist ja auch ein gewisser Markt.
Ja.
Und also Io Sky hat irgendwie obwohl, ist die in der Tech-Sache drin? Nee, Quatsch, ist sie nicht. Ja. Also Io Sky hat kein Match, Tiffany Stratton hat kein Match.
Die Japanerin Tiffany Stratton hat kein Match, ja.
Ja. Das ist schon bemerkenswert.
Ja.
2 Wochen vor Mania.
Ich glaube, wenn Io Sky ihren Botch überlebt hat.
Ja, hat sie offenbar. Die macht gute Neckbridge-Trainings.
Dann sehe ich schon immer noch Io Sky gegen Asuka. Aber ob das ein Mania-Match ist, so wie das jetzt gelaufen ist, ich weiß es ja nicht.
Ja, stimmt.
Weißt du, weil sie hat sich ja schon relativ klar inzwischen an die Seite von Kairi gestellt. So, und Kairi ist ein bisschen hin und her gerissen zwischen den beiden. Und da liegt schon noch eine gewisse Spannung drin, zu wem könnte Kairi dann halten und so.
Ja.
Aber ja, Io Sky hat über diese Geschichte eine Menge Momentum verloren. So aus dieser Tag-Team-Nummer mit Rhea Ripley einfach wirklich so ein bisschen als Nebensächlichkeit rausgekommen.
Ja.
Das ist schon schade.
Ja, finde ich auch. Ja, dann hat sie sich wirklich fast das Genick gebrochen bei Raw. Ne?
Das sah bitter aus, Mann. Ich habe noch so einen Social-Media-Clip von einem Fan gesehen, der das von genau der schmerzhaften Seite quasi aufgenommen hat, wirklich so ringside. Ja, Alter, das ist echt crazy, wie sie da landet.
Ja. Also wirklich nur ihr Nackentraining rettet sie da wirklich.
Ja.
So, es ist, ey Mann, Suicide Dives, ey, ich bin kein Freund davon.
Nee, auch nicht.
Die gehen so oft schief. Du hast fast irgendwie jeden Monat, siehst du in irgendeiner Promotion Suicide Dive.
Ja.
Irgendwie in den Seilen hängen bleiben. Ja. Das ist auch so ein Move, wenn der sitzt, haut der auch keinen mehr vom Hocker.
Nee, genau, gar nicht. Und also, wenn der nicht suicidal gemacht ist, wie bei Seth Rollins oder so, dann sieht der auch einfach scheiße langweilig aus.
Genau.
So, einzige Person, die Suicide Dives machen darf, ist Darby Allin.
Und Dragon Lee.
Dragon Lee, guter Hinweis. Ja. Finde ich auch gut. Ich finde generell, jede Promotion darf so eine Person haben, die Suicide Dives machen darf. Und alle anderen, denke ich mir halt so, ey, wenn du diven willst, geh auf die Ringecke, mach Springboard oder wenn du gut genug springen kannst, spring halt oben drüber.
Genau.
So, weil da kannst du immer noch genug, wenn du wirklich so springen kannst, genug Platz zwischen dich und das oberste Ringseil bringen.
Ja.
So, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du hängen bleibst, einfach kleiner wird. Aber mach nicht diese zwischen den Seilen durch Nummer mehr. Es ist wirklich auch egal.
So oft bleiben die Leute hängen und töten sich fast, ey. Ey, Mann, Undertaker und Reigns sind halt immer über das oberste Ringseil gesprungen, so, ja. Ne? Das können halt viele. Dann macht halt das, ja.
Ja.
I don't know, ey.
Andere Leute springen halt über die Ringecke noch, weißt du, so bocksprungmäßig.
Ja, Montez Ford und so hat das, glaube ich, mal gemacht.
Richtig, so einige Male.
Ja, stimmt.
Ja.
Naja, okay.
Mal gucken, wa? Mal gucken.
So.
So, ja, also gut.
Machen wir noch Top 7?
Weiß ich nicht.
Wir haben lange keine Top 7 gemacht. Ich weiß es, keine Ahnung.
Ja, aber wir haben bei den Fragen für unseren Q&A-Podcast den Wunsch nach so manchen Top 7 vernommen.
Ja.
Da wird es vermutlich einige geben, die wir da zusammenstellen müssen.
Ja, okay.
Also da sind ja wirklich gewichtige Sachen dabei. So.
Ja. Ah. Es wird heftig, Leute. Wir haben ungefähr die Hälfte Wrestling-Fragen, die Hälfte Non-Wrestling-Fragen.
Ja. Also teilweise wirklich zu Themen, Alter. Ja. Das wird streckenweise ein fieser Deep Dive.
Ja.
Und es gibt auch so, auch wirklich so krasse Grundsatzfragen im Wrestling. Das wird was.
Grundsatzfragen sind ein Ding, genau. Und dann auch gesellschaftliche Grundsatzfragen gibt's auch.
Ja, definitiv. Definitiv. Aber das dann halt nächste Woche, wenn Niklas wieder atmen kann.
Absolut. Schön.
So, bis dahin holen wir einmal alle Luft. Genießen hoffentlich ein bisschen die Feiertage.
Ja.
Und ja, die sind auch schneller vorbei, als ihr denkt.
Feiert Gunther Ostern?
Mit dem schneller vorbei war schon quasi die Idee von so einer Überleitung. Weil
so, scheiße. Dachte,
weißt du,
ja, okay.
Naja, jetzt haben wir die wieder verkackt.
Ist Gunther ein Osterhase? Fuck it.
Wie schnell isst Gunther seine Osterhasen?
Ja.
Habe ich den Moment verpasst, wo ich hätte ausschalten sollen?
Ja, Mann.
Okay.
Drück auf den Scheißknopf!
Achso, ich dachte, du wolltest noch was sagen.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.